RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 14. Oktober 2016. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursiah, Pujiastuti, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo teilte dem thailändischen Volk seine Kondolenz mit. Das Weltkulturforum 2016 bringt die Bali-Deklaration hervor. Die indonesische Regierung wird den Export von Rohbauxit und Rohnickelerz verbieten. Konkrete Aktionen für die Bali-Deklaration werden formuliert. Das Wirtschaftspaket unterstützt den indonesischen Handel, Tourismus und die Investitionen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. König Bumibol Adulyadej ist am Donnerstag Nachmittag im Alter von 88 Jahren gestorben. Der indonesische Präsident Joko Widodo teilte am Donnerstagabend im Merdeka Palace in Jakarta bei einer Pressekonferenz seine Kondolenz mit. Die Welt verliere einen Führer, der eine nahe Beziehung mit seinem Volk hatte, sagte Präsident Joko Widodo weiter. Präsident Joko Widodo ist der Meinung, der König Bumibol Adulyadej habe den Frieden, die Einigkeit und die Wohlfahrt für das thailändische Volk gebracht. Wegen seiner Einfachheit und seiner großen Aufmerksamkeit für das thailändische Volk werde der verstorbene König Bumibol Adulyadej ein gutes Beispiel, sagte Präsident Joko Widodo. Alle Seiten in Südostasien hoffen, dass der Tod vom König Bumibol Adulyadej die Stabilität in der Region nicht beeinflussen wird. Es sei sehr wichtig, die Stabilität und den Frieden in Südostasien zu erhalten, da sie das regionale Wirtschaftswachstum beeinflussen werde, fügte Präsident hinzu. Nach einer Reihe von Aktivitäten und Treffen hat das Weltkulturforum 2016 die Bali-Deklaration hervorgebracht. Die Bali-Deklaration ist die Verpflichtung der Teilnehmer des Weltkulturforums, um die Bemühungen zum Kultur-Mainstreaming zu stärken, das die nachhaltige Entwicklung drängen kann. Nachdem die Bali-Deklaration vorlas, sagte der Ausschussleiter des Weltkulturforums 2016, Ananto Kusumaseta, dass man durch die Bali-Deklaration an Bali-Versprechung als Ergebnis des Weltkulturforums des Jahres 2013 wieder erinnere. Die Bali-Versprechung lenkte die Aufmerksamkeit auf die Kultur als eine Dimension von nachhaltiger Entwicklung, sagte Seta weiter. Das Weltkulturforum werde einen ständigen Grund werden, um für die Rolle der Kultur in der nachhaltigen Entwicklung zu werben, sagte Ananto Kusumaseta weiter. Wir betonen das Weltkulturforum als eine ständige Plattform, um für die Rolle der Kultur in der nachhaltigen Entwicklung zu werben und die Vielfalt der Kultur und der menschlichen Sprache zu erhalten. Die Bali-Deklaration betone, dass die der Kultur basierenden Maßnahmen die inklusive, gerechte und bessere nachhaltige Entwicklung hervorbringen werde, sagte Ananto Kusumaseta weiter. Im Zufolge anerkenne die Bali-Deklaration auch die wichtige Rolle von immateriellen und materiellen Kulturerben sowie die Einbindung der Kultur in die nachhaltige Entwicklung. Außerdem betone die Bali-Deklaration die wirksamere Einbindung der Kultur in die Wirtschaft, Sozial- und Umweltmaßnahmen, fügte Seta hinzu. Der ausführende Minister für Energie und Mineralvorkommen, Luhut Binsar Panjaitan, sagte, dass die indonesische Regierung den Export von Rohnickelerz verbieten werde. Aber die Regierung werde den Export von Rohnickelerz erlauben, wenn der Exportzoll gesteigert werde und die Bergbauunternehmen die Schmelzhütten bauen werden. Minister Luhut Panjaitan erklärte weiter, die Regierung führe noch zurzeit die detaillierte Studie Punkt für Punkt durch. Im Zufolge könne die Regierung die gleiche Entspannungsmaßnahme für alle Mineralien nicht in Kraft setzen. Die Regierung sollte über die Art der Mineralien und den Vorrat der Mineralien in Indonesien nachdenken. Luhut Panjaitan sagte weiter, Indonesien spiele zurzeit wichtige Rolle, um den Nickelpreis auf dem Weltmarkt zu kontrollieren. Die Investitionen für Nickel erreichen sogar 5 Milliarden US-Dollar. Außerdem sei Indonesien in der Lage, die Nebenprodukte von Nickel wie Edelstahl herzustellen, fügte Luhut Panjaitan hinzu. Nachdem die Bali-Deklaration vorlas, brachte der Ausschussleiter des Weltkulturforums 2016, Ananto Kusumaseta, am Donnerstag in Jakarta vor der Presse zum Ausdruck, dass alle Teilnehmer konkrete Maßnahmen treffen werden, um die Bali-Deklaration in die Generalversammlung der Vereinten Nationen zu bringen. Im Zufolge sei es eine logische Wirkung von der Gründung der Bali-Deklaration.
Jadi deklarasi ini
so, wir werden einen Prozess durchführen, um die Bali-Deklaration in die Vereinten Nationen zu bringen. Diese Deklaration wird ein Weltdokument werden. Die Teilnehmer des Weltkulturforums werden mit der Einführung beginnen. Wir sollten die Deklaration nicht nur bekannt machen, aber auch konkrete Aktionen machen, um den Inhalt der Deklaration zu verwirklichen. Ananto Kusumaseta erklärte weiter, das indonesische Bildungs- und Kulturministerium und die Teilnehmerländer des Weltkulturforums 2016 werden im Januar 2017 konkrete Aktionen formulieren. Eine der geplanten Aktionen sei, die Kultur als die Avantgarde der nachhaltigen Entwicklung, fügte Seta hinzu. Der Leiter der Koordinationsbehörde für die Investitionen BKPM, Thomas Lembong, ist der Meinung, dass das Wirtschaftspaket wichtige Rolle habe, um den Handel, den Tourismus und die Investitionen in Indonesien zu steigern. Dies teilte Thomas Lembong am Donnerstag in Jakarta bei einem Seminar über den Handel, Tourismus und Investitionen mit. Vor der Presse erklärte Thomas Lembong weiter, es sei sehr zu hoffen, dass die Wirtschaftspakete positive Auswirkungen für den indonesischen Handel, Tourismus und die Investitionen bringen, damit die indonesische Wirtschaft im Jahre 2017 auf 5,7% aufwachsen könne. Die Koordinationsbehörde für die Investitionen, BKPM, treffe verschiedene aktive Maßnahmen, wie die Zusammenarbeit mit der Polizei in Bezug auf die Investitionssicherheit weiter durch, fügte Thomas Lembong hinzu. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.530,73 Rupiah. Die Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.277,75 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 12.984 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 77%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie den heutigen Kommentar mit dem Titel Der thailändische König Bhumibol Adulyadej ist gestorben. König Bhumibol Adulyadej ist am Donnerstagnachmittag, Ortszeit, im Alter von 88 Jahren gestorben. Hatte 1946 den thailändischen Thron bestiegen und war damit noch vor der britischen Queen der dienstälteste Monarch der Welt. Seit Jahren war Bhumibol bereits krank. In den letzten Tagen war im Sirirat Krankenhaus an ein Atemgerät und ein Nierenersatztherapiegerät angeschlossen. Trotz seiner nachlassenden Gesundheit sorgte allein die Anwesenheit des Königs im Land für Stabilität in einem politisch instabilen Land. Tränenreich betrauerten tausende Thailänder am Donnerstagabend seinen Tod. Sein Nachfolger hingegen, der Kronprinz Maha Vajiralongkorn, ist in der Bevölkerung äußerst unpopulär. Manche Experten befürchten daher Machtkämpfe und chaotische Tage in Bangkok. Einige Thais sollen sich vorsorglich mit Wasser und Instantnudeln eingedeckt haben. Rüdiger Korf hingegen verweist auf die gefestigte Elite im Land und Beförderungen, mit denen General Prayut Chan-o-cha, Chef der regierenden Militärjunta, seine Macht abgesichert hat. Thailand ist zwar seit 1932 eine konstitutionelle Monarchie, doch wechselnde Militärführungen haben die Rolle des Königs seit den 60er Jahren stetig aufgewertet. Bhumibol verschaffe im Gegenzug den wiederholt durch Putsche an die Macht gekommenen Militärs durch seine Unterstützung die nötige Legitimität. Einige Interventionen machten ihn noch populärer. 1973 schlug sich Bhumibol nach einem Volksaufstand gegen die Militärherrschaft auf die Seite des Volkes. 1993 befriedete vor laufenden Kameras einen blutigen Kampf der Lager von Premierminister General Suchinda Kraprayun und Oppositionsführer Chamlong Srimuang. Zuletzt hatte Bhumibol den Status einer Halbgottes erreicht, was sich seit 2007 auch in der Verfassung ausdrückt. Demnach ist der König sakrosankt und unverletzlich. Wer seine Majestät oder auch nur seinen Hun beleidigt, dem drohen in Thailand bis zu 15 Jahren Gefängnis. Der Paragraph fand immer wieder Anwendung, auch auf Ausländer, weshalb in Thailand nur lobend über den König gesprochen werden konnte oder gar nicht. Das ist auch der Grund, warum bis zu seinem Tod nichts Genaues über Bhumibols Nachfolge bekannt geworden ist. Wer es in Thailand zu seinen Lebzeiten wagte, in der Öffentlichkeit über seinen Tod nachzudenken, dem drohte Gefängnis. Dennoch hatte General Prayut Chan-o-cha diese Frage offenbar geregelt und erklärte unmittelbar nach der Todesnachricht, dass Maha Vajiralongkorn seinem Vater nachfolgen soll. Vajiralongkorn hat inzwischen einen Aufschub bei der Thronbesteigung gebeten. Regierungschef Prayut Chan-o-cha sagte in einer im Fernsehen übertragenen Erklärung, habe ihn bei einer Audienz um Zeit zur Vorbereitung gebeten, bevor er zum neuen König ausgerufen wird. Der Kronprinz sei mit den Pflichten eines Königs bereits vertraut und werde sie übernehmen, wenn die geeignete Zeit kommt, führte der Regierungschef aus. Ich hoffe, alle verstehen das und verursachen kein Chaos. Soweit im Blickpunkt.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Ereignisse fanden am Datum des 14. Oktober statt. Wir beginnen mit dem 14. Oktober 1918, an dem die Tschechoslowakei eine Republik wurde. Die Tschechoslowakei verkündete ihre Unabhängigkeit am 28. Oktober 1918. Das Land bestand aus tschechischen und slowakischen Ethnien unter der Regierung des österreichischen Ungarischen Imperiums, das am Ende des Ersten Weltkrieges besiegt und in einige Gebiete aufgeteilt wurde. Die Tschechen und Slowaken gründeten dann im Jahre 1918 gemeinsam einen Staat. Im Zweiten Weltkrieg fiel die Tschechoslowakei in deutsche Hände. Deutschland machte dieses Land zusammen mit Polen zu Marionettenstaaten, um dort Waffen zur Bekämpfung Russlands aufzubewahren. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Tschechoslowakei ein Land unter dem Einfluss von Russland in seiner Regierung. Doch nach dem Ende des Kalten Krieges, nämlich am 14. November 1918, veränderte die Tschechoslowakei ihre Regierung zu einer republikanischen Regierung. Wir kommen nun zum 14. Oktober 1981, an dem Hosni Mubarak zum ägyptischen Präsidenten ernannt wurde. Eine Woche nach dem Mord von Anwar el-Sadat. Mohammed Hosni Mubarak war vom 14. Oktober 1981 bis zum 11. Februar 2011 als Präsident tätig. Mubarak wurde 1975 zum Vizepräsidenten gewählt, nachdem er in den Reihen der ägyptischen Luftwaffe aufgestiegen war. Er ersetzte Präsident Anwar el-Sadat, als dieser am 6. Oktober 1981 von radikalen Gruppen getötet wurde. Mubarak war der vierte Präsident Ägyptens mit einer Amtszeit von mehr als 30 Jahren seit 1981. Er trat am 11. Februar 2011 nach einer massiven 18-tägigen Demonstration im Jahr 2011 zurück. Am 2. Juni 2012 wurde er zur lebenslangen Haft verurteilt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung zum Thema 31. Indonesische Handelsexpo. Die indonesische Regierung führt vom 12. bis zum 16. Oktober über das Handelsministerium die 31. Handelsexpo in Jakarta durch. Diese Handelsexpo wurde vorgestern von Präsident Joko Widodo eröffnet. Einige Länder wie unter anderem Nigeria, Malaysia, Indien, Saudi-Arabien, Thailand, die Vereinigten Arabischen Emirate, Papua Neuguinea und Bangladesch entsenden zu dieser Expo ihre Delegation. Bei dieser Handelsexpo stellt Indonesia seine hervorragenden Produkte vor. Diese Messe ist ebenso der Ort der Interaktion für in- und ausländische Unternehmer, um Informationen über die indonesischen Produkte zu bekommen. Nach der Eröffnung dieser Handelsexpo sagte Präsident Joko Widodo, indonesische Exporteure sollten in neue Märkte in den afrikanischen Ländern und Indien eintreten. Dabei fordert der Präsident auch die indonesischen Exporteure auf, sich auf den Markt in Bangladesch, in den lateinamerikanischen Ländern und im Irak zu fokussieren. Die Produzenten sollten sich außerdem auf die Planung und die Verpackung ihrer Exportprodukte konzentrieren. Präsident Joko Widodo respektiert die Bemühungen des Handelsministeriums und der Behörde für kreative Wirtschaft, die den Produzenten in den Regionen ihr Design und die Verpackung ihrer Produkte liefern. Die Werbung für indonesische Produkte sollte ebenso intensiv werden, erklärte Präsident Joko Widodo weiter. Bei der Eröffnung der Handelsexpo verlieh der Präsident den 30 besten Exporteuren die Auszeichnungen Prima Duta und Prima Niarta. Inzwischen sagte der indonesische Handelsminister Enggar Tiasto Lukita angesichts dieser 31. Handelsexpo, obwohl die globale Wirtschaft zurzeit und in einigen kommenden Jahren verlangsame, sei die Handelskonkurrenz größer geworden. Einige Länder bemühten sich weiter darum, die Handelspakete oder die Regel der Welthandelsorganisation durchzuführen, um die Handelskonkurrenz zu gewinnen. Enggar Tiasto Lukita sagte dazu weiter, dass die internationale Handelsexpo Indonesia 2016 die Chancen schaffen könne, um neue Märkte für inländische, klein- und mittelständische Unternehmen zu erobern. Zu diesem Zweck fordert der Handelsminister die klein- und mittelständischen Unternehmen in ihren Produkten und ihrer Strategie zu innovieren, um neue Märkte zu erobern. Enggar Tiasto Lukita wohnte vorgestern anlässlich dieser internationalen indonesischen Handelsexpo der Unterzeichnung der 10 Handelsverträge in Höhe von 97 Millionen US-Dollar mit einigen ausländischen Unternehmen bei. Sie kommen unter anderem aus den USA, Indien, Spanien, Taiwan, Russland, Australien und der Schweiz. Der Handelsminister sagte dazu, die Unterzeichnung dieser Handelsverträge zeige, dass die indonesischen Produkte auf dem globalen Markt konkurrieren könnten und viele Länder sich dafür interessierten. Bei der Unterzeichnung dieser Verträge waren auch die Außenministerin Retno Marsudi, der Industrieminister Airlangga Hartarto und der Leiter der indonesischen Industrie- und Handelskammer Rosan Ruslani anwesend. Enggar Tiasto Lukita zufolge sei die Unterzeichnung dieser Verträge der Beweis uns die Konsistenz der indonesischen Handelsvertretung im Ausland in der Steigerung des nationalen Exportes. Das war im Blickpunkt.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Thema Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Reise Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, eine Reise in den Bezirk Purbalingga zu machen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Hörer, das Dorf Panusupan ist eine der größten Dörfer in Purbalingga in der Provinz Zentraljava. Als eines der beliebten Touristenziele für die Touristen, die Purbalingga besuchen, bietet Panusupan eine Natur mit Kunst und Kultur an. Beim Betreten dieses Dorfes werden Sie von der frischen Luft und grünen Bäumen begrüßt. Dann können Sie verschiedene Touristenziele wie unter anderem ein Baumhaus mit Erinnerungen, die Brücken Selfie und Cinta, sowie den Fluss Watu Mujur entdecken, den wir Ihnen vorstellen werden. Der Fluss Watu Mujur hat verschiedene Eigenarten und Schönheiten, die das Interesse der Touristen erwecken können. Er liegt in einem versteckten Ort mit Gesteinen und hohen Bäumen, und Sie können dort frische Luft einatmen und frisches und sauberes Wasser finden. Der Fluss liegt zwischen einem schwarzen, glänzenden Abhang. Deshalb nennen viele Touristen diesen Fluss Watu Mujur also den Black Canyon von Purbalingga. Eine interessante touristische Aktivität am Fluss Watu Mujur ist das Bereisen des Flusses. Bevor Sie diese erleben, müssen Sie 7.000 Rupiah oder 0,5 US-Dollar für die Eintrittskarte bezahlen. Dazu gehört bereits die Parkgebühr. Sie müssen Schwimmbrillen und Helme tragen und trainiert sein, damit Sie sich dabei nicht verletzen. Um den Fluss zu bereisen, brauchen Sie etwa 3 Stunden. Sie werden dabei von einem Reiseführer begleitet. Während des Bereisen des Flusses können Sie die Schönheit des Steinabhangs und das saubere Wasser genießen, das direkt getrunken werden kann. Außerdem können Sie auch dort viele Mini-Wasserfälle finden, die eine eigene Einzugskraft ausüben. Sie können an jedem Wasserfall vorbeikommen. Sie sollten eine wasserdichte Kamera mitbringen, um dort zu fotografieren. Thank you. Wiederhören und hören, das war unser Bericht über den Fluss Watumujur. Auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Indem wir über Events Flora Fauna Wissenschaft Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir die Potonische Maschine für die Batik Handwerker. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, seit der Batik als Indonesian Kulturerbe von der UNESCO im Jahr 2009 ernannt wird, steigt der internationalen und lokalen Markt der Batik. Dies fordert die Batikindustrie in Indonesien, um seine Produktion zu erhöhen. Einer der wichtigen Aspekte von Batik, die Handwerker beachtet wird, um die Menge der Produktion zu erhöhen, ist die Art des Farbstoffs. Früher verwendete der Textil Färbeprozess die natürliche Farbstoffen, jedoch mit Bedürfnisse und technologischen Fortschritte mit der Entdeckung synthetischer Farbstoff für Textilien ist die Verwendung der natürlichen Farbstoff weniger. Die natürliche Farbstoff ist zunehmend schwer jetzt zu finden, weil die Wälder geschnitten werden, sodass die Quelle der natürlichen Farbstoffe aus Pflanzen und Tieren bereits knapp ist. Im Gegensatz zu natürlichen Farbstoffen wird synthetischen Farbstoffen in den Markt leichter verfügbar sein. Die Verfügbarkeit der Farbe ist gewährleistet. Es hat verschiedene Arten von Farben und ist praktisch im Gebrauch. Es gibt verschiedene Arten von synthetischen Farbstoffen, die verwendet werden können. Einer davon ist ein Farbstoff Indigosol. Der Indigosol Farbstoff ist eine Art von synthetischen Farbstoff, der in Wasser löslich ist. Zu der Zeit des Tusches in die Farbstofflösung eingetaucht wird, wird es noch nicht die gewünschte Farbe erhalten. Sobald es oxidiert oder in saurer Lösung eingebracht wird, wird es die gewünschte Farbe erhalten. Die Verwendung von Indigosol Farbstoffen benötigt den Sonnenlicht, da der Sonnenlicht hat eine Rolle, um die Farbe von Batik Tuch zu bringen. Leider Indonesien, die eine Regenzeit hat, macht die Indigosol Färbung weniger wirksam. Das Heiligkeit des Batikstoff hängt von der Qualität der Strahlung ab. Wenn die Intensität der Sonne niedrig ist, wird die Aktivierung des Farbstoffes in der Gewebeoberfläche nicht gut laufen. Deshalb machte ein Team aus dem Institut of Technology Bandung eine spezielle Maschine für Batik Hersteller in Indonesien. Die Maschine produziert künstliche Sonnenstrahlung, um die Farbe zu bringen, nach Batik Tuch färben. Und mit der Maschine können die Batikproduktion ohne auf Sonnenlicht erhöht werden. Das Team kommt aus der Abteilung für Industrial Engineering and Engineering Physics Studienprogramm. Und die Initiatoren ist der Dozen Eko Budi Musito und ein Batik Unternehmer in Bandung, Komarudin Kudia. Das Forschungsteam umfasst Febi Nadira, Hari Nugroho Wibowo, Pedrik Primare und Nabela Anjani. Die Maschine wurde als These von Amron Naibaho und Haris Suwiknyo gemacht. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach der Forschung und Test erzielt das Team die Ergebnisse, nämlich der Urheber der Farbe der UF-Strahlen. Neben Ultravioletten fand das Team auch die Dauer und Abstand der Lichtbestrahlung mit Batiktuch. Damit die Bestrahlungsgerät durch das Leuchteinführungssystem erstellt wird. Nach der Aktivierung des Motorstart wird der Batiktuch gleichmäßig automatisch beleuchtet. So die Batik-Handwerker fühlen nicht mehr Verlust. Wenn die Regenzeit kommt, damit der Photonischen Motor dieser ITB-Team kann die Produktion von Batik anhalten. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Nations RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen traditionelle und moderne Musik aus Indonesien vorstellen. Dieses Mal möchten wir Ihnen einige Dangdut-Lieder von Iis Dahlia präsentieren. Sie ist eine bekannte Dangdut-Sängerin in Indonesien. Der Erfolg, der von Iis Dahlia erhielt, ist ein Ergebnis von den kräftigen Arbeit, als sie die indonesische Dangdut-Sängerin bekannt war. Sie hat den Erfolg gleichsam mit die bekannte indonesische Dangdut-Sänger erreicht, wie Oma Irama und Elvi Sukaisi. Am Anfang unseres Musikregenbogen-Programms hören Sie zwei Dangdut-Lieder von Iis Dahlia mit dem Titel Asmara Kurindu oder auf Deutsch Ich sehne mich nach Liebe und Beban Asmara oder auf Deutsch Liebesbürde. Gute Unterhaltung.
Thank you.
Stimme Indonesiens, hält die Würde am Leben.
Liebe Zuhörer, Sie hören gerade zwei Lieder von Iis Dahlia, Asmara Kurindu und Beban Asmara. Iis Dahlia ist auch gute Schauspielerin im Fernsehtheater. Obwohl sie als Fernsehschauspielerin ist, hat sie aber eine große Verpflichtung und Konsistenz für die Dangdut-Musik. Bis heute führt sie von Bühne zu Bühne vor. Sie verlegte sogar Dangdut-Alben und trat sie im Fernsehprogramm auf. Jetzt beschäftigte sie sich als Jury beim Programm Die begabte Dangdut-Sänger suchen im Privatfernsehen. Sie wählte die Sänger nicht, sondern auch die Entwicklung für die erfolgreiche Dangdut-Sänger beachten. Obwohl sie in der indonesischen Musikindustrie sich beschäftigte, vergiss sie ihre Familie nicht. Ihr Mann ist als Pilot. Iis Dahlia hat zwei Kinder. Liebe Zuhörer, zum Abschluss unseres Musikreckenbogenprogramms hören Sie zwei weitere Lieder von Iis Dahlia mit dem Titel Bulan Purnama oder auf Deutsch Full Moon und Darah Biru oder auf Deutsch Adlige Abstammung. Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und wir treffen uns wieder zum nächsten Mal im gleichen Programm. Auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Ibumu datang padaku dan memaksa agar aku meninggalkanmu.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.